Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht all in, das heißt, die Ukraine bekommt alles das, was sie braucht. Oder man gesteht sich ein, dass man das nicht tun kann. Aber das dazwischen, dieses Dahinvegetieren und Dahinsichen und tausende Tote zu produzieren, ist aus meiner Sicht höchst unmoralisch.
Nach 3,5 Jahren zum ersten Mal liegt ein Plan auf dem Tisch. Der Plan kommt von den USA, er kommt nicht von Europa.
Genau, das ist leider die absolute Niederlage. Und das zeigt eigentlich, dass uns die USA hier nicht ernst nimmt.
Sie sagen jetzt, wir in Österreich sind eigentlich auch schon mitten im Krieg.
So ist es.
Unsicherheit und Angst wachsen, geopolitisch verschieben sich die Pole, die alte Ordnung gilt nicht mehr, die neue ist im Entstehen oder schon entstanden. In Europa tobt ein Krieg und wir stehen vor der Frage, wie können wir uns schützen? Immer öfter hören wir von Drohnenangriffen, Flughäfen müssen geschlossen werden, europäische Staaten sind Ziel von Cyberattacken und von gezielter Desinformation. Der Krieg findet nicht mehr nur an der Front statt, sondern auch in Netzwerken, auf Servern und in unseren Köpfen. Wie damit umgehen? Gleichzeitig tobt ein globaler Wettstreit um Macht, Einfluss und Ressourcen. Der sogenannte globale Süden gewinnt an Stärke, während traditionelle Machtzentren im Westen zunehmend an Kontrolle verlieren. Sind wir vorbereitet auf das, was kommt? Oder haben wir es verpasst, auf die sicherheitspolitischen Umbrüche unserer Zeit rechtzeitig zu reagieren? In dieser Lookout-Folge bespreche ich all das mit einem der profiliertesten Militär- und Sicherheitsexperten in Europa, Oberst Markus Reisner. Herzlich willkommen, Herr Oberst Reisner.
Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
Ganz kurz zur Vorstellung. Sie sind Historiker, Offizier des Bundesheeres im Dienstgrad des Oberst, Militärexperte, Autor. Dissertiert haben Sie zum Thema Robotic Wars und seit 1. März 2024 sind Sie Leiter des Instituts für Offiziersausbildung an der MILAG, der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In allen Interviews, die ich von Ihnen kenne, treten Sie in Uniform auf. Absicht.
Ja, das ist wirklich der Fall, weil ich versuche, diese Expertise zu hintermauern oder zu unterlegen mit dem Umstand, quasi, dass ich Offizier bin. Und es ist ja nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei allen anderen Experten, dass wir quasi in Uniform auftreten, um zu zeigen, dass also hier entsprechend das Wissen vorhanden ist.
Ich möchte gern mit Ihnen mit der militärischen Lage beginnen und dann auf die globale Weltsituation übergehen. Wir reden alle vom hybriden Krieg. Was genau verstehen wir darunter und wie hat sich die Art der Kriegsführung verändert?
Ja, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Der Krieg hat sich verändert und zwar wesentlich. Früher war es so, dass quasi der Krieg über bekannte Domäne geführt worden ist, vorrangig wie zum Beispiel das Landdomain, das Luftdomain, das maritime Domain. Aber in den letzten Jahrzehnten ist also hier einiges dazugekommen, zum Beispiel Space, der Weltraum als solches, aber vor allem der Cyber- und Informationsraum. Manche sagen sogar noch das elektromagnetische Feld. Und der Cyber- und Informationsraum ist deswegen sehr bedeutungsvoll, denn spätestens hier sind wir auch Teil des Krieges, weil der Cyberraum faktisch wie ein Zauberteppich wirkt, auf dem die Information zu uns als quasi Konsumenten kommt. Und hier dürfen wir nicht naiv sein, denn man muss also ganz klar auch erkennen, dass man hier beeinflusst werden kann. Und hier sehen wir, dass also vor allem unsere Gegner des globalen Südens, Russland, China, Nordkorea und andere versuchen, auf dieser Welle quasi der Möglichkeiten quasi entsprechend eine Beeinflussung durchzuführen.
Sie sagen jetzt, wir in Österreich sind eigentlich auch schon mitten im Krieg.
So ist es. Wenn wir darauf achten, dass wir quasi differenzieren zwischen einem konventionellen Krieg mit militärischen Mitteln und der Besonderheit des hybriden Krieges, so ist es der Fall, so wie auch vor kurzem faktisch von der Leyen das gesagt hat, dass Europa bereits einen hybriden Krieg Teil dieser Auseinandersetzung ist.
Wir sind in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, Wochen konfrontiert mit Drohnen in sehr vielen europäischen Staaten, Dänemark, im Baltikum, Polen, Deutschland, Flughäfen müssen gesperrt werden. Wer baut denn diese Drohnen? Wo kommen sie her? Und was genau bezweckt Russland damit? Ja, Tests, wie reagiert der Westen, ist ganz klar, steckt mehr dahinter?
Ja, da müssen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen. Die Sowjetunion kannte ein sehr ausgeklügeltes System der Beeinflussung und auch der Intervention, das im Prinzip in 4 Phasen abgelaufen ist. Das begann mit der sogenannten Phase der Demoralisierung einer Gesellschaft, eines Staates, ging dann über in die Destabilisierung und hat dann quasi im Prinzip weiter im Verlauf der Krise gefolgt und der Intervention. Und was wir hier sehen, ist der Versuch mit diesen hybriden Mitteln der Einsatzführung, sei es also Beeinflussung, aber auch tatsächlich das Einsetzen von militärischen Mitteln, wie zum Beispiel Drohnen, diese Phasen zu durchlaufen. Und wir haben also vor kurzem gesehen, zum Beispiel in Dänemark oder in Belgien, dass es fast schon zu einer Staatskrise gekommen ist, weil natürlich die Frage war, wie kann das sein, dass diese Drohnen über unserem Staatsgebiet, in unserem Luftraum sich befinden und wir nichts dagegen tun können. Es gibt ganz konkret zuordnbare Beispiele, wie zum Beispiel in Polen. Das waren also russische Drohnen, die aus der Ukraine heraus nach Polen geflogen sind. Und es gibt Situationen wie in Dänemark und auch in Belgien, wo man also auch Hintergründe quasi ganz klar feststellen kann. Geben Sie ein Beispiel. Dänemark zum Beispiel hat also angeboten der Ukraine, dass es auf seinem Territorium Rüstungsgüter produziert für die Ukraine. Und plötzlich sahen wir dann diese Zunahme von Drohnen überflügen. Oder auch in Belgien, wo es ja die Frage sich momentan stellt, ob Belgien dieses Veto quasi weiter verfolgt hinsichtlich der Abschöpfung der russischen Ressourcen. Und auch hier sehen wir, dass Russland ganz gezielt versucht, diesen Druck auszuüben.
Müssen wir uns auf mehr Drohnenangriffe einstellen? Ich denke jetzt an den Flugverkehr. Wir alle fliegen ständig. Wenn Flughäfen geschlossen sind, dann ist meistens Chaos die Folge. Müssen wir damit rechnen, dass da mehr kommt?
Dazu müssen wir uns die Frage stellen, warum gerade Drohnen eigentlich? Also zwei Hintergründe kann man hier also feststellen. Das eine ist, dass die Ukraine sehr unter Druck kommt, was also die Möglichkeiten der Abwehr russischer Luftangriffe betrifft. Das heißt, sie braucht mehr Fliegerabwehr. Wenn jetzt quasi Drohnen in Europa auftauchen, stellt sich die Frage, können wir unseren eigenen Luftraum schützen? Und damit natürlich geht immer weniger Fliegerabwehr faktisch aus Europa in die Ukraine. Das ist das eine. Und das zweite, das haben Sie schon also angedeutet, ist, dass Sie mit Drohnen natürlich enorme Wirkung erzielen können, weil Sie zum Beispiel durch den Einsatz von Drohnen auf Flugplätzen oder Flughäfen im Prinzip eine Sperrung des Luftraums erreichen und damit auch Betroffenheit. Denn tausende Reisende sind dann am Flugplatz quasi gestrandet und müssen sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass quasi unser Staat nichts dagegen tun kann? Und damit haben wir gerade diese Blamage, die dann auch vom Angreifer versucht wird, auszulösen.
Jetzt liegt im Moment ein Plan in Richtung Frieden, ich will es noch nicht Friedensplan nennen, auf dem Tisch. Die USA stehen dahinter. Ist das eine Chance? Wir haben jetzt 3,5 Jahre lang Krieg. Es ist ein brutaler Krieg. Es sterben junge Männer, es sterben Männer, die nicht mehr so jung sind, auf beiden Seiten. Und das täglich. Ist das jetzt die Chance, aus dieser Situation rauszukommen?
Ob es die Chance ist, das wird der Historiker in der Nachschau erst feststellen. Wie üblich wird er uns dann erklären, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Aber jetzt im Moment muss man feststellen, wir haben das erste Mal ein Papier am Tisch liegen, wo zumindest eine gewisse Basis des gegenseitigen Austausches und der Verhandlung vorhanden ist. Es gibt natürlich jetzt die Frage der Interpretation. Wir haben also auch schon die ersten Bemerkungen dazu, die reichen von Diktatfrieden bis zur Kapitulation. Wenn man sich das Papier im Detail anschaut, das können wir auch gerne ein bisschen noch durchbesprechen, dann sieht man natürlich, dass die USA, und da folgt natürlich die Administration der Vorgabe von Trump, aus diesem Konflikt heraus möchte und damit auch Zugeständnisse an Russland vorschlägt, wo natürlich die Europäer sich sehr schwer tun, da mitzugehen und auch die Ukrainer natürlich. Das Problem ist, die Ukraine ist im Moment in einer sehr delikaten Situation, weil sich jetzt einige krisenhafte Elemente zusammenfügen und natürlich sich die Frage stellt, kann die Ukraine diesen Krieg auch weiterführen, vor allem wenn man bedenkt, und das ist das Entscheidende, dass trotz alledem die Unterstützung immer begrenzt bleibt. Einerseits von den USA, aber auch andererseits von Europa. Und vielleicht ein abschließender Satz dazu. Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht all in, das heißt, die Ukraine bekommt alles das, was sie braucht, oder man gesteht sich ein, dass man das nicht tun kann. Da muss man das der Ukraine aber auch erklären und muss Frieden versuchen zu schließen. Aber das dazwischen, das, was wir jetzt haben, dieses Dahinvegetieren und Dahinsichern und tausende Tote zu produzieren, ist aus meiner Sicht höchst unmoralisch.
Das ist auch genau der Punkt. Nach 3,5 Jahren zum ersten Mal liegt ein Plan auf dem Tisch. Der Plan kommt von den USA, er kommt nicht von Europa.
Genau, das ist leider die absolute Niederlage, die man auch so ansprechen muss. Das muss man auch so sagen. Wir dürfen uns hier die Situation nicht schönreden. Aber was die europäische Sicherheitspolitik betrifft, muss man sagen, steht Europa gerade wie das Kaisers neue Kleider vom Spiegel und betrachtet sich in Anbetracht der Situation, dass sie keine Hosen anhat. Warum ist das der Fall? Wir sehen das also ganz konkret auch bei dieser Entwicklung dieses Plans. Wir haben jetzt quasi die Aufregung im Sinne von, wir waren da gar nicht eingebunden, stich wie Europäer. Und das zeigt eigentlich, dass uns die USA hier nicht ernst nimmt und dass auch Russland uns nicht ernst nimmt. Und es ist natürlich jetzt absolut nachvollziehbar, dass die europäischen Staatsführer hier darauf hinweisen, dass sie gerne eingebunden wären. Auch die Ukraine macht das natürlich zu Recht, aber es zeigt einfach, dass wir wieder im 19. Jahrhundert angekommen sind, wo praktisch nur die Verfügbarkeit von militärischer Macht einem auch die Fähigkeit gibt, auch für Verhandlungen auf Augenhöhe zu führen.
Sagt uns das nicht auch, dass wir in den letzten Jahrzehnten sicherheitspolitisch enorm viel verabsäumt haben?
Das ist der Fall und es wurde uns auch immer wieder gesagt, gerade von den USA bei verschiedenen Gremien, sei es die Münchner Sicherheitskonferenz oder anderen Institutionen, aber wir haben das nicht ernst genommen, wir haben sogar über Trump gelacht. Trump ist ja das zweite Mal im Amt. Er hat es bereits beim ersten Mal gesagt. Da gibt es das berühmte Video, wo deutsche Abgeordnete dann gelacht haben darüber. Es ist im Prinzip jetzt gerade die Ukraine-Krise, im Prinzip der Lackmustest, wo wir erkennen können, wie weit können wir mit unseren Mitteln im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik handeln. Und wir sehen ernüchternd, das ist sehr, sehr begrenzt.
Ich möchte noch mal auf das, auf den Plan, auf das Papier, das jetzt am Tisch liegt, zurückkommen, den Ukraine-Plan, den, über den wir jetzt sprechen. Was sind denn für Sie die wesentlichen Punkte da drinnen?
Genau, es sind also 28 Punkte. Man kann das grob unterteilen in gewisse Themengebiete. Es geht also um die Frage natürlich einer möglichen Einigung. Also wie schaut es dann ganz konkret aus territorial? Das ist entscheidend. Es geht um die Frage von Sicherheitsgarantien. Also was passiert, wenn dann dies gebrochen wird? Und es geht also natürlich auch um die Ressourcenfrage. Und da sind also schon einige bemerkenswerte Punkte drinnen. Es ist so, dass es einige Kernaussagen gibt, die man also ansprechen kann. Zum Beispiel, das sehe ich als einen positiven Punkt, ist der Umstand, und das ist auch der erste Punkt, dass die Souveränität der Ukraine nicht in Frage gestellt wird. Das ist ganz entscheidend, denn damit hat die Ukraine die Chance, als Staat zu überleben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch gleichzeitig, dass alles, was an Punkten kommt, von den Amerikanern sofort hinterlegt wird mit Forderungen. Das heißt, in Punkt 10, da geht es um Garantien, steht als erster Satz drinnen, wir möchten quasi faktisch dafür abgegolten werden. Ja, das heißt, da sind wir wieder bei diesen Tributzahlungen, Praktisch der Europäer an die Amerikaner, um das zu bekommen, was sie quasi haben möchten.
Wir machen einen Deal.
Wir machen einen Deal so ungefähr, ja. Dann sieht man auch drinnen zum Beispiel, dass ganz konkret auch ausgeschlossen wird eine NATO-Mitgliedschaft. Ja. Das heißt, die Ukraine braucht also Sicherheitsgarantien von den USA, dass das ungefähr gleichwertig ist. Die USA sind auch bereit zu liefern. Gegen Bezahlung, aber es gibt keine NATO-Mitgliedschaft und die Ukraine muss das also auch für nachhaltig ausschließen.
Aber EU-Mitgliedschaft dafür schon?
Aber EU-Mitgliedschaft schon. Hier ist interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob den Amerikanern das bewusst war, die das entwickelt haben. Es gibt im EU-Vertrag den Artikel 42 Absatz 7, den ja wir auch unterzeichnet haben, der eine stärkere Beistandspflicht eigentlich im Fall eines Krise oder eines Krieges hat als der NATO-Vertrag, Artikel 5. Ja. Also das wäre dann interessant, wie man das dann betrachtet, wenn das da wirklich dazu kommen würde. Aber es steht ausdrücklich drinnen, dass eine EU-Mitgliedschaft überlegbar ist. Und interessanterweise geht es dann natürlich auch um die territoriale Frage, wo wir sehen, dass also hier Gebiete, die bereits jetzt im russischen Besitz sind, auch in russischem Besitz bleiben, beziehungsweise zusätzliche territoriale Zugeständnisse passieren, und zwar im konkreten Fall von Luhansk und Donetsk. Wobei interessanterweise das, was noch fehlt, von der Frontlinie bis zur Grenze des Oblasts, das wäre eine Art Bufferzone, die auch russische Truppen nicht betreten dürften, aber auch nicht von ukrainischen Truppen betreten werden dürfte. Und es wäre quasi bereits russisches Staatsgebiet. Das heißt also, wir hätten hier das Zugeständnis, dass signifikant mehr Gelände, Territorium an die Russen fallen würde. Und da gibt es auch eine Reihe von anderen Punkten, die also aus meiner Sicht ganz interessant sind, weil das also zeigt quasi die Denke, die dahinter steckt. Und man kann also klar erkennen, Amerika sagt einerseits zu Putin, okay, wir sind bereit, auf dich zuzugehen, aber andererseits auch zu den Europäern, um das jetzt amerikanisch auszudrücken, take it or leave it.
Sprechen wir über einige Punkte, die jetzt diskutiert werden. Russland soll wieder in die internationale Staatengemeinschaft hineingeholt werden. Stichwort G7. Aus G7 könnte wieder G8 werden. Ist das nicht eigentlich sehr positiv?
Aus Sicht der Russen natürlich. Und da ist ganz interessant, wenn wir uns die letzten Monate betrachten, da gab es ja doch auch einige bemerkenswerte Entgegenkommen von Trump gegenüber Putin. Denken Sie zum Beispiel auch an das Gipfeltreffen im August. Aber es ist schon bemerkenswert, dass Trump Putin angeboten hat, wenn man sich denn geeinigt hätte im Falle einer Situation, wo dann die Ukraine quasi befriedet wäre, dass man ja gemeinsam zum Beispiel die Nordpolarregion explorieren könnte. Was also ganz klar aus meiner Sicht darauf hindeutet, dass Trump geopolitisch denkt und versucht, Russland aus der Umklammerung Chinas herauszunehmen. Und man muss die Situation in der Ukraine eben immer globaler betrachten und nicht so isoliert, weil wir haben ein neues Spiel der Kräfte. Wir haben den Übergang von einer unipolaren Welt in eine multipolare, wo Player wie China eine ganz große Rolle spielen. Und wenn Sie daran denken, dass vor kurzem der chinesische Außenminister in Europa war und der EU-Außenbeauftragten Kallas gesagt hat, ganz klar ins Gesicht, wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert, denn dann würde sich ja die USA uns zuwenden, dann sehen Sie, dass das, was in der Ukraine passiert, einen viel größeren, globaleren Kontext auch hat, den wir betrachten müssen.
Wo bleibt Europa?
Wo bleibt Europa? Das ist die entscheidende Frage, die seit Jahren auch aufgeworfen wird in der Expertenszene, wo also man auch versucht, den Politikern zu erklären, dass sie hier Antworten geben müssen, die das Volk natürlich also hier ganz klar auch einfordert, das Europäische. Und bis jetzt kann man also nicht erkennen, dass wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit versucht wird, sicherheitspolitisch wieder relevant zu werden. Denn das, was wir sehen, sind oft Absichtserklärungen. durchaus Anstrengungen. Es ist mir schon klar, dass das jetzt ein Österreicher sagt im Vergleich zu dem, was viele andere Länder geliefert haben, auch an die Ukraine und Ähnliches. Aber man muss ganz klar sagen, es ist schon sehr ernüchternd, dass im vierten Jahr des Krieges, zum Beispiel zum Thema Luftabwehr, wir bei den Amerikanern einkaufen müssen, um Mitteln zu haben, die wir den Ukrainern liefern können und nicht selbst in der Lage sind, diese zu fertigen, um den eigenen Luftraum zu schützen und die Ukraine zu unterstützen. Und das zeigt, wo wir stehen.
Aber diese Situation, die Sie jetzt schildern, die hat sich ja eigentlich schon sehr, sehr lang abgezeichnet. Es ist ja nicht erst Trump, der gekommen ist und gesagt hat, Europa ist uninteressant, China, das Obama Pivot to the Pacific, das hatten wir schon unter Obama. Das ist eigentlich ganz klar eine Umorientierung der amerikanischen Außenpolitik, die Europa vielleicht nicht so gesehen hat.
Das muss man auch wieder ein bisschen aus der Historie verstehen. Sie dürfen nicht vergessen, Europa hat jahrzehntelang im Prinzip unter dem Kalten Krieg gelitten. Man hatte einen eisernen Vorhang, der durch ganz Europa ging, der die Ostgrenze Österreichs auch im Prinzip umfasst hat. Und man war natürlich dann nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach dem Zerfall der Sowjetunion überzeugt, in der Situation damals betrachtet, dass das Ende der Geschichte angebrochen ist, um Francis Fukuyama zu zitieren. Und die Scorpions mit The Wind of Change hat dieses Gefühl auch vermittelt. Und das war natürlich etwas, wo man dann gesagt hat, so, wir wollen jetzt die Friedensdividende haben, wir wollen jetzt, dass diese Aufrüstung endlich aufhört, denn wir sind davon überzeugt, dass Russland keine Bedrohung mehr darstellt. Stellen wir, so wie das ja auch dann im Prinzip durch den amerikanischen Präsidenten Obama damals bestätigt worden ist, durch seine Aussage, Russland ist maximal eine Regionalmacht. Ja. Und daraus resultierend hat sich natürlich ergeben, dass die europäischen Sicherheitskräfte und vor allem das Militär massiv abgerüstet worden sind. Und man hat sich darauf beschränkt, quasi hinter den USA in möglichen Krisen oder auch Krisen, die dann entstanden sind in Afghanistan und Irak, quasi nach aufzuräumen, um das sozusagen Friedenstruppen zu stellen und so weiter und so fort. Aber das, was wir natürlich jetzt sehen, ist, dass der Krieg mit einer gewissen Urgewalt wieder über uns hereingebrochen ist und dass wir bis jetzt rätseln, wie wir damit umgehen sollen. Und natürlich auch dann versuchen, in die eigene Tasche zu blicken und feststellen, dass dort kaum mehr was vorhanden ist. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Und das macht ja auch Putin in seinem Verhalten so angriffslustig, weil er ja erkennt, dass wir keine Gefahr für ihn darstellen. Vor allem dann, wenn die USA sich von Europa abwenden. Und so sicher ist das ja im Moment nicht, wenn man das erratische Verhalten von Trump betrachtet, das jede Woche sich verändert.
Wir haben da auch sehr viel mit Persönlichkeiten zu tun, mit, Sie haben es gesagt, erratischen Persönlichkeiten, zum Teil narzisstischen Persönlichkeiten, mit zwei Alpha-Männern, Putin und Trump. Wie sehr beeinflussen denn die Persönlichkeiten das Weltgeschehen in dem Fall?
Wesentlich, wesentlich. Das ist sogar ein wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht hier angebracht ist, ihn zu erwähnen, weil ja gerade in der heutigen Zeit, wo also überall sofort eine Verschwörungstheorie verortet wird und man denkt, dass also da große Absprachen stattfinden, man klar sagen muss, die Welt, die Politik funktioniert oft viel, viel einfacher, als wir das glauben. Da kommen wirklich Persönlichkeiten aufeinander zu, geraten aneinander und dann gibt es quasi Missverständnisse, dann gibt es unausgesprochene, vielleicht auch kulturelle falsche Interpretationen und dann kommt genau das heraus. Und das ist also nicht nur bei Trump der Fall oder bei Putin, sondern da gehören auch zum Beispiel der chinesische Staatsführer dazu, da gehört der indische Staatsführer dazu, da gehören Exoten dazu wie der nordkoreanische und andere. Und da kommt dann genau das heraus, dass man vielleicht auch im Verhalten einer Person etwas Falsches interpretiert oder die Person etwas mitbringt, das man berücksichtigen müsste, wenn man also mit dieser Person spricht. Und die hohe Kunst der Diplomatie kann auch nicht darüber weghelfen, dass dann genau im Prinzip das entsteht, so wie wir das ja sehr schön bei Trump sehen, wo dann es sofort zu einer emotionalen Auseinandersetzung kommt, wie wir das erlebt haben im Weißen Haus zum Beispiel beim Treffen zwischen Trump und Zelensky. Und Trump,
Sind wir Europäer da nicht gut beraten, uns mehr auch mit Persönlichkeiten zu beschäftigen und nicht die Ideen? Und wir halten uns immer sehr zurück als Europäer. Wir legen Wert auf andere Dinge, auf viele Fragen, die geklärt werden müssen und. Sollten wir uns mehr mit den Persönlichkeiten beschäftigen?
Ja, und das passiert auch. Und ich muss das jetzt auch sehr nüchtern darstellen, auch im historischen Vergleich, wenn Sie oft das Verhalten europäischer Staatschefs dann vor allem in der letzten Zeit gegenüber Trump beobachten, dann sehen Sie, dass also hier eine gewisse Unterwürfigkeit faktisch an den Tag gelegt wird. Also man hat es ja gut gesehen, zum Beispiel in den Aussagen des NATO-Generalsekretärs bei Treffen mit Trump, der ihn also dann gelobt hat und gesagt hat, wie toll er nicht ist und so weiter und so fort. Und dann im Prinzip hinter den Kulissen auch gesagt hat, er hat keine andere Möglichkeit. Das ist die Sprache, die Trump versteht und er muss das tun, weil militärisch sind wir abhängig von den USA. Und das erinnert ein bisschen an die Zeit des Römischen Reiches, wo dann quasi faktisch die unterworfenen Völker mit ihren Führern praktisch antreten mussten vor Caesar oder anderen und dann quasi wie Vasallen den Tribut zahlen mussten, um also quasi sich zu versichern, dass das Römische Reich mit seinen Legionen ihren Schutz quasi sicherstellt. Ja.
Ich möchte ein bisschen auf die Situation hier in Österreich, in Mitteleuropa eingehen. Können wir in Österreich oder auch in Deutschland, können wir davon ausgehen, dass der Staat uns schützt, dass zu unserem Schutz alles getan wird?
Das ist der Fall. Das ist ja auch das, was im Prinzip ja die Verfassung der jeweiligen Staaten auch vorsieht. Die Frage ist nur, ob all die Mittel und Fähigkeiten dazu auch tatsächlich vorhanden sind, um das zu tun. Und es ist ja auch so, dass die österreichische Neutralität, um das so anzusprechen, ja auch eine Verteidigungspflicht beinhaltet. Die Frage ist natürlich, in welchem Maße haben wir diese Verteidigungspflicht auch erfüllt? Der Zustand des Bundesheeres war ein sehr, sehr schlechter. Jetzt gibt es die Absicht, das Bundesheer nachzurüsten. Und man kann davon ausgehen, dass, wenn tatsächlich das ungebrochen passiert, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Bundesheer auch in der Lage ist, die österreichische Republik zu verteidigen. Ähnlich auch in Situationen wie zum Beispiel Deutschland. Die deutsche Bundeswehr hat also massiv abgerüstet. Sie dürfen nicht vergessen, die Bundeswehr hatte mal in den 70er-Jahren eine Stärke von über 500.000 Personen oder Soldaten in diesem konkreten Fall. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Heute hat man Riesenherausforderungen, Stichwort Wehrpflicht und Ähnliches. Das heißt, das sieht man, dass ein sehr großes Delta eigentlich klar zwischen dem, was man tun sollte und was man also wirklich Fähigkeit hat.
Sehen Sie die Bereitschaft in der Bevölkerung, wenn ich daran denke, dass Neutralität in den Köpfen der Österreicher so verhaftet ist und so wichtig ist? Sehen Sie die Bereitschaft zur Verteidigung?
Also ich denke, dass wir schon beide zum selben Schluss kommen können, wenn wir die Situation der letzten Jahre betrachten, dass die Bevölkerung erkannt hat, dass es sich hier an der Peripherie Europas etwas getan hat, was uns auch theoretisch und auch praktisch beeinflussen und auch schaden kann. Und das erkennt man ja auch in den letzt präsentierten Umfragen, wo zum Beispiel ganz signifikant eine Steigerung erkennbar war bei der Frage, wären Sie bereit, quasi faktisch Österreich zu verteidigen? Ja. Oder unterstützen Sie zum Beispiel die Wehrpflicht oder wären Sie sogar für eine Verlängerung der Wehrpflicht? Und auch nicht zuletzt das Auftreten von uns Medienexperten, glaube ich, hat aus der Situation heraus, dass wir das objektiv und neutral machen, schon auch sehr zur Meinungsbildung im positiven Sinne beigetragen. Und ich denke, dass die Unterstützung für den Bereich Sicherheit, und das Bundesheer ist ja nur ein Teil davon, hier wesentlich zugenommen hat. Ja.
Unter anderem hat auch die frühere Außenministerin Ursula Plasnik gefordert, Wehrdienst verlängern. Ist das notwendig?
Es gibt eine Kommission, die gerade tagt. Es steht mir also nicht zu, hier einen Vorgriff zu machen auf das, was das Ergebnis sein wird. Aber hier wird ergebnisoffen darüber nachgedacht, möglicherweise das auch tatsächlich zu tun. Es wird dann ein Kommissionsergebnis geben, das man präsentiert. Und es wird dann von der politischen Entscheidung abhängen, ob man dazu bereit ist oder nicht. Interessant ist eben, dass bei den Umfragen, die vor kurzem auch präsentiert worden sind, sehr wohl erkennbar ist, dass quasi hier die Bevölkerung nachweisbar zeigt, dass sie quasi A, den Wehrdienst unterstützt und B, durchaus bereit ist für eine Veränderung.
Die Österreicher sehen sich, glaube ich, in meiner Analyse immer noch ein bisschen als Insel der Seligen zwischen Russland und zwischen den USA oder dem Rest der Welt. Jetzt droht auch der frühere russische Präsident Medvedev mit Konsequenzen, wenn Österreich daran denkt, der NATO beizutreten. Wie ernst ist denn das zu nehmen?
Ja, an dieser Stelle muss ich ganz kurz zitieren aus der österreichischen Sicherheitsstrategie. Das passt da jetzt ganz gut dazu. Ich muss das machen in der Form, dass ich das vorlese, weil sonst glauben das die Leute auch nicht. Ja. Auf der Seite, wo das relevant ist, auf der Seite 8 steht also eindeutig, wie unsere Positionierung quasi zu sehen ist. Und ich lese das kurz vor. Da steht, militärisch neutral zu sein bedeutet aber nicht, gleichgültig zu sein, wenn Völkerrecht gebrochen wird und die Souveränität, die territoriale Integrität oder die Unabhängigkeit eines Staates angegriffen wird. In einer solchen Situation ist Österreich im Einklang mit den Prinzipien der Satzungen der Vereinten Nationen, zu denen sich auch der EU-Vertrag bekennt, als Mitglied der Europäischen Union gefordert, gemeinsame Maßnahmen der Europäischen Union solidarisch zu unterstützen. Das heißt, wir sind militärisch neutral, aber wir sind Teil der Europäischen Union und die österreichische Sicherheitsstrategie, die quasi meine Bibel ist, um das so zu sagen, sieht also ganz klar vor, wie wir uns hier zu verhalten haben. Und das sollte schon an jedem klar sein, dass also auch hier eine gewisse Verantwortung entsteht in einer Solidarität gegenüber unseren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Warum ist denn Österreich so interessant für Russland?
Auch das ist eine sehr berechtigte Frage und hat auch im Zusammenhang natürlich mit der Drohung Medvedevs betrachtet zu werden. Wir haben also eine Herausforderung. Sie haben schon richtig gesagt, die Österreicher haben oft das Gefühl, wir sind so eine kleine Insel am Donaustrand, die sich hebt und senkt, wenn das Hochwasser kommt. So ist es aber nicht. Warum? Weil wir geografisch in einer sehr delikaten Situation uns befinden. Wir sind nämlich im Herzen Europas. Das heißt zum Beispiel, die kritische Infrastruktur Europas ist auch sehr wesentlich abhängig von dem, was also Österreich einen Beitrag leistet. Nehmen wir zum Beispiel nur die Strominfrastruktur. Wir haben einen sogenannten 380-KV-Ring, der ganz wesentlich ist auch für die Stromversorgung Europas. Das heißt, viele der Leitungen gehen über unser Territorium. Wenn jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der zunehmenden hybriden Bedrohung und der Angriffe beginnt, ihre kritische Infrastruktur von Norddeutschland bis Süddeutschland gut zu schützen, und wenn Italien dasselbe tut, von Norditalien bis nach Sizilien, dann würde sich natürlich der Angreifer die Frage stellen, wo greife ich dann an? Und er würde das dann genau im Zentrum machen, der im schlimmsten Fall also nicht gut, deswegen nicht gut geschützt ist, und das wäre Österreich. Ja. Und dann würde uns niemand quasi helfen, weil wir halt so lieb sind und weil wir quasi aus der ganzen Sache uns heraushalten wollen, sondern dann trifft uns die Realität, so wie das Medvedev gesagt hat. Also wenn ihr nicht spurt, dann werden wir uns überlegen, euch auf die Ziellisten zu setzen, so wie das übrigens auch im Falle der Sowjetunion der Fall war, Stichwort Kalter Krieg. Und das ist die Realität, die einen dann einholt.
Sind wir nicht ohnehin schon auf den Ziellisten
im Moment? Davon kann man ausgehen, aufgrund dieser Situation des zum Beispiel Stromnetzes, aber auch zum Beispiel wichtiger Verkehrsströme gehen über Österreich, denken Sie an den Brennerpass oder ähnlich, das hat natürlich eine hohe Bedeutung. Und da ist schon auch die Erwartungshaltung eindeutig der EU-Mitgliedstaaten, dass Österreich sich dessen bewusst ist und seine Infrastruktur auch gut schützt, damit es dann eben nicht aufgrund von einem einzelnen Ereignis zu einem Kaskadeneffekt kommt, der dann ganz Europa betrifft. Und letztes Wort dazu. Europa ist auch deswegen sehr bedacht, dass Österreich sich dieser Rolle bewusst ist, denn Österreich hätte im Fall einer Strommangellage oder eines Blackouts eine sehr wichtige Rolle aufgrund unserer Wasserkraftwerke und Stromkraftwerke, denn wir wären wie eine Batterie, die ganz Europa wieder hochfahren würde. Das heißt, es kann nur das Ziel des Gegners sein, genau das zu verhindern.
Kommen wir von Österreich zur globalen Situation, zur Geopolitik. Sie haben schon angesprochen, Russland hat mit China, mit Indien, mit anderen Staaten eine Einflusssphäre aufgebaut, die einfach anders ist. Wie ist das gelungen, dass Staaten wie China, wie Indien, wie andere Staaten, nennen wir es mal den globalen Süden, wie sie zu der Position gekommen sind, in der sie heute sind?
Genau, das ist also was ganz Entscheidendes, und das ist auch etwas, wo die Europäer sich oft sehr schwer tun, das zu verstehen, weil wir natürlich immer noch ein sehr europazentriertes und eurozentrisches Bild haben. Das heißt, wir glauben immer noch, so wird es uns ja auch vermittelt bei unseren Karten in der Schule, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind. So ist es aber nicht. Warum ist das nicht mehr der Fall? Weil die Länder des sogenannten globalen Südens, jene Länder, die wir früher als die sogenannten zweiten und dritte Weltländer bezeichnet haben, aufgrund von verschiedensten Entwicklungen sich mittlerweile sehr, sehr selbstbewusst aufstellen. Das ist zum Beispiel die technologische Entwicklung. Das heißt, diese Länder sind mittlerweile in manchen Bereichen sogar technologisch Spitzenreiter. Wir haben die Situation der Ressourcenverfügbarkeit. Diese Länder sind nicht nur mehr Rohstofflieferanten für die sogenannte erste Welt, sondern sie können mittlerweile diese Rohstoffe selbst veredeln und sehr selbstbewusst auch auf den Markt bringen. Sie haben aber auch eine demografische Entwicklung, die Sie nicht vergessen dürfen, die Sie auch berücksichtigen müssen. Und Sie haben natürlich auch eine historische Entwicklung, die auch entscheidend ist, denn diese Länder sagen nun, aufgrund des Selbstbewusstseins, das sie an den Tag legen, wir sind bereit und wollen Verantwortung in dieser Welt übernehmen und sie neu gestalten. Und zwar nicht mehr so, wie ihr das wollt in der ersten Welt, also im globalen Norden, sondern wie wir uns das vorstellen. Und ihr müsst akzeptieren, dass jetzt auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird. Und das, was wir jetzt erkennen, ist, dass der globale Süden diese Chance nützen möchte und die Welt neu ordnet. Das mag uns jetzt vielleicht nicht passen. Und mancher sagt, warum ist das jetzt so? Aber so ist es nun mal. Und man sieht das also eindeutig auch im Auftreten unterschiedlicher Staatsmänner oder auch der Vertreter dieser Staaten. An dieser Stelle möchte ich nur kurz erwähnen, wer das vielleicht gesehen hat, auch das Interview des indischen Außenministers bei Armin Wolf vor einigen Jahren. Da konnte man erkennen, wie selbstbewusst der indische Außenminister, der immerhin 1,4 Milliarden Menschen vorsteht, quasi auftritt. Ja. Und wem das nicht bewusst ist, dem sei also aufgefordert, die Zahl 1,4 Milliarden mal aufzuschreiben, bewusst, dann 9 Millionen darunter zu schreiben, das ist die Einwohnerzahl Österreichs, alle Nullen zu streichen, und dann weiß man, welche Relevanz man hat im Vergleich zu den Indern zum Beispiel. Und das ist ja nur ein Teil des globalen Südens. Ja.
Warum haben wir es eigentlich verabsäumt, diese Entwicklung zu sehen? Was haben wir nicht gesehen?
Weil wir natürlich aus der Euphorie des beendeten Kalten Krieges gedacht haben, das Ende der Geschichte ist angebrochen, und uns natürlich in unserem Wohlstand kaum die Mühe gemacht haben, auch über den Tellerrand zu blicken und zu sehen, dass andere Länder sich auch weiterentwickelt haben und dass dieser exklusive Zugang zu den Rohstoffen, die ja die Grundlage waren, vor allem der billige Zugang für unser gutes Leben, möglicherweise in dieser Form sich nicht mehr darstellen wird. Ein Beispiel, wir reden über den Klimawandel, der zu Recht eine Bedrohung ist. Wir reden über quasi autonomes Fahren und ähnliches, während ein Land wie India sagt oder China, wir wollen ja, dass unsere Bevölkerung auch einen gewissen Wohlstand erreicht. Ja, ihr redet über autonomes Fahren, bei uns hat die Hälfte der Leute noch nicht einmal ein Rad, um damit zu fahren. Also wir sind da noch weit davon entfernt. Wir fordern das genauso ein. Das heißt, es muss also, wenn es dann schon notwendig ist, eine Neuverteilung der Welt geben auf Augenhöhe. Und das ist natürlich etwas, was bedeutet, dass wir auch Verzicht in Kauf nehmen müssen oder quasi bereit sein müssen, quasi diese Ressourcen exklusiv wieder zu bekommen, so wie in der Vergangenheit. Ja.
Und damit quasi unsere Versäumnisse aufholen oder wieder gut machen?
So ist es. Und auch da muss man noch einmal auf diesen historischen Bezug vielleicht hinweisen. Wer zum Beispiel China verstehen möchte aus meiner Sicht, der muss sich einmal mit den Opiumkriegen befassen. Der gab es 2 im 19. Jahrhundert und sich ansehen, was wir damals mit den Chinesen gemacht haben. Wenn ich von wir rede, dann rede ich von Europa, von Großbritannien und anderen Staaten. Und dann sieht man, dass es hier aus meiner Sicht Ereignisse passiert sind, die man uns bis heute nicht vergessen hat. Ja.
Es geht, wenn wir über die globale Situation reden, auch um Rohstoffe. Natürlich geht es um Macht und Einfluss, aber auch um Rohstoffe. Wie wichtig sind denn Rohstoffe heute geworden?
Sie sind essentiell. Sie sind der Motor unseres guten Lebens, muss man sagen. Ja. Und es ist also nicht nur der Rohstoff, also im Prinzip das, was man braucht, um so ein Produkt herzustellen, sondern es sind auch mittlerweile gewisse Güter. Denken Sie zum Beispiel an das magische Wort Chip. Ja, also großes Thema, haben wir jetzt vor kurzem auch wieder erlebt in Europa, großer Chiphersteller in den Niederlanden, Nexperia, wurde mehr oder weniger quasi von den chinesischen Eigentümern, also von den Niederländern quasi wieder zurückgenommen. Daraufhin die Situation, dass die Chinesen uns gesagt haben, ihr wisst aber schon, dass ca. 80-90% der Chips quasi nicht bei euch gefertigt werden, sondern in China. Großer Aufschrei in Europa, weil natürlich die ganze Industrie, die diese Chips gebraucht hat, gesagt hat, um Gottes Willen, was bedeutet das für uns? Preissteigerungen von 50 Cent pro Chip bis zu 12 Euro und dann quasi das Kleine beigeben und den Umstand wieder herstellen, dass quasi China wieder den Zugriff auf die Firma hatte. Und das zeigt also sehr rasch, wie die Realität sich darstellt. Und da geht es genau um diese Rohstoffe, die man braucht. Es geht aber jetzt nicht nur so sehr um diese seltenen Erden, die man braucht zur Chipproduktion, sondern zum Beispiel auch um Dinge wie Gas und Öl. Denn Gas, gerade die Österreicher müssen das ja wissen, war im Prinzip der Motor für unsere wirtschaftliche Entwicklung, das billige Gas, das wir aus Russland bekommen haben. Und das betrifft also nicht nur Österreich, sondern auch Europa. Österreich ist ja nur ein Beispiel davon. Europa hat 42% seiner Rohstoffe aus Russland konsumiert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ist das wirklich so der Fall? Nein, weil wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass ja sehr wohl das noch weitergeht, aber nur über Zwischenhändler passiert, weil die Inder zum Beispiel dann Öl von den Russen kaufen und uns dann weiterverkaufen im Wesentlichen. Jetzt gab es vor kurzem eine Studie aus Schweden, die also sehr plakativ aufgelistet hat, dass das, was wir an Unterstützungsleistungen, also die Europäer in die Ukraine geschickt haben, bei weitem nicht so viel ist wie das, was wir quasi faktisch an Rohstoffen auch über Zwischenhändler von Russland gekauft haben. Ja.
Heuchelei?
Man kann durchaus sagen, Heuchelei. Man muss einfach aus meiner Sicht endlich beginnen, sich in den Spiegel zu schauen und sich ernsthaft die Frage zu stellen, wo stehen wir heutzutage? Und es gibt verschiedenste Faktoren, wie man also Machtpolitik betreiben kann, wenn ich dieses Wort verwenden darf. Diplomatie, Ökonomie, das Militär und man braucht ein gutes Lagebild und man muss sich die Frage stellen, wo stehen wir da eigentlich im Vergleich zu anderen? Was können wir tun, um das wieder zu verändern?
Bevor wir zu Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft kommen, vielleicht noch ganz kurz, Stichwort Arktis, wird immer mehr genannt, droht auch ein Krieg um die Arktis?
Genau, ist auch immer wieder ein Thema jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wenn es darum geht, mögliche Allianzen zu schmieden oder Allianzen zu durchbrechen. Sie dürfen nicht vergessen, das rohstoffreichste Land der Welt, Russland, ist in einer gewissen Abhängigkeit zu China. Wenn China die Welt als ein Schachbrett betrachtet und sich selbst als König sieht, dann ist Russland vielleicht für China die Dame, der Springer oder der Turm. Wenn die USA versuchen, quasi Russland hier herauszuziehen, dann sieht man also, dass also hier diese geopolitischen Überlegungen passieren. Jetzt habe ich kein einziges Mal Europa genannt. Da sieht man wieder die Realität, wie sie quasi ankommt. Aber Sie haben völlig recht. Es geht natürlich auch um die Explorierung von neuen Regionen aufgrund des Zurückgehens des Eises. Und hier ist es interessant, dass also quasi von denen, die wirklich strategisch denken, das sehr wohl ins Treffen geführt wird, weil sich natürlich die Schifffahrt entsprechend der Dauer des Transportes verkürzen würde. Und Russland ist hier ein großer Faktor, weil es alleine schon aufgrund der Flotte von verfügbaren Eisbrechern eine Rolle spielt.
Sie haben schon ein bisschen angesprochen, wie wirkt sich denn die aktuelle globale Situation auf die Weltwirtschaft aus? Ich denke an Handelsrouten, ich denke an Lieferketten.
Genau, auch da vielleicht kurz der Blick in die Vergangenheit. Die Corona-Krise hat uns ja sehr schnell und sehr, sehr drastisch vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn man eben nicht mehr in der Lage ist, selbst quasi Rohstoffveredelung durchzuführen in Form von Produkten, die man produziert, die man braucht. Ja. Ich würde jetzt gar nicht kompliziert werden, aber denken wir jetzt rein an die verfügbaren Medikamente, Antibiotika und Ähnliches, wo man festgestellt hat, dass vieles dann in China produziert worden ist. Ja. Stellt sich die Frage, was haben wir daraus gelernt und hat sich was verändert, jetzt zum Beispiel in der Bevorratung bis heute. Ja.
Haben wir was gelernt?
Naja, wir haben es zumindest angesprochen, ob jetzt die Bevorratung passiert ist, das stelle ich jetzt in den Raum. Aber das hat sehr klar gezeigt, wie schnell man eigentlich an seine Grenzen kommt. Und das sieht man jetzt auch in der Ukraine-Krise. Hier geht es dann weiter. Hier geht es dann um Rohstoffe, die man früher konsumiert hat zu billigen Preisen aus Russland, die man jetzt quasi von anderen entsprechend bekommen muss. Und wenn man jetzt nochmal dieses Interview denken, da mit Armin Wolf vom indischen Außenminister, der ganz klar gesagt hat, also ich verkürze das jetzt ja, wenn wir uns jetzt die Rohstoffe leisten können, die wir uns vorher nicht leisten konnten, dann ist das nur gut und gerecht. Und wenn wir sie um den 2-3-fachen Preis an euch verkaufen, dann ist das nur umso besser, weil jetzt sind wir mal dran. Dann ist man sehr schnell in der Realität angekommen.
Müssen wir in Europa, müssen unsere Unternehmen da sich sehr viel mehr konzentrieren auf Selbstversorgung, wenn man es so nennen will?
Absolut. Es ist ja auch interessant, dass es hier ja Konzepte aus der Vergangenheit gibt, die aus meiner Sicht ja hier beispielhaft sind. Ich nehme jetzt diesen Österreich-Bezug. Da gibt es, ich weiß, das ist schon ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach wirklich aus meiner Sicht bemerkenswert, dass wir das hatten. Die sogenannte umfassende Landesverteidigung, wo das Militärische ja nur ein Teil von mehreren Säulen war, wie zum Beispiel der wirtschaftlichen Landesverteidigung. Und da konnte man erkennen, dass man damals sehr vorausschauend sich überlegt hat, was muss passieren, um im Falle einer Krise oder eines Krieges, das war noch gar nicht so sehr jetzt auch der Extremfall einer unmittelbaren Auseinandersetzung auf österreichischem Territorium, sondern im Falle einer Krise, was man also hier tun kann. Und wenn man also sich diese alten Konzepte anschaut, dann sieht man, dass man hier sehr vorausschauend gehandelt hätte. Und das aus meiner Sicht muss wiederbelebt werden, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Und damit sind wir beim nächsten abgedroschenen Wort, das Wort Resilienz, um diese Resilienz zu entwickeln, also um hier sich besser auf diese Krisen vorbereiten zu können. Denn man sieht einfach, dass in den letzten Jahren einiges zusammengekommen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das alles einfach so an uns vorbeigeht, ohne dass es uns betrifft, immer geringer wird. Und darum sollten wir jetzt handeln, damit wir dann vorbereitet sind. Wenn nichts passiert, können wir sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber wenn was passiert, können wir nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, weil es ist bekannt.
Wir in Europa, wir reden sehr viel, wir zerreden sehr viel. Sollten wir nicht mehr in Richtung Aktion gehen, in Richtung Agieren und tatsächlich etwas tun, und statt darüber zu reden und zu diskutieren und versuchen, einen gemeinsamen Nenner zwischen 27 Staaten zu finden?
Absolut, das sollte ja das Ziel sein. Die Herausforderung besteht darin, dass oft die Betroffenheit trotzdem noch als zu gering wahrgenommen wird, um also wirklich Veränderungen durchzuführen. Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Metapher verwenden. Ja? Also stellen Sie vor, Sie haben Kinder, also ich habe jetzt konkret 3, 2 Buben und ein Mädchen. Und Sie haben also einen Job, wo Sie davon überzeugt sind, dass Sie quasi einen wirklich wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Sie retten also quasi jeden Tag die Welt. Sie sind ein Superman oder eine Superfrau. Und Sie kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Die Familie wartet schon auf Sie. Sie essen gemeinsam zu Abend, was eh selten vorkommt, aber Sie schaffen es halt hier und da. Und dann legen Sie sich circa um Mitternacht ins Bett und denken sich so, und jetzt habe ich meine 6 Stunden Schlaf, wo ich mich erholen kann, damit ich am nächsten Tag wieder der Superman sein kann. Und dann um 2 Uhr in der Früh kommt eines ihrer Kinder und flüstert ihnen ins Ohr, Papa oder Mama, es brennt. Und sie denken sich, das hat er jetzt aber nicht gesagt. Weil ich liege jetzt da im Bett und das ist jetzt meine 6 Stunden Schlaf und ich will jetzt da nicht gestört werden. Und sie schauen zu ihrer Gattin hinüber oder zu ihrem Mann, ob der das bemerkt hat, aber die schlaft in Ruhe. Und wieder sagt der Kind, Papa, ich glaube, es brennt. Und sie wollen einfach nicht aus dem Bett hinaus. Ja. Und das ist die Situation. Wir sehen die Signale, aber wir sind nicht bereit zu handeln. Wir müssen jetzt eigentlich aufstehen, das Kind bei der Hand nehmen und Nachschau halten, was hat sie denn das Kind denn so in Aufregung versetzt, damit man eben sicherstellen kann, dass ihm nichts passiert ist oder vielleicht etwas tun muss. Ja, das tun wir aber nicht. So lange, bis uns der Brandgeruch in die Nase kommt. Und dann agieren wir schnell, weil dann springen wir aus dem Bett, wir schnappen das Kind, wir wecken die Frau oder den Mann, wir versuchen das Haus zu retten. Und wir haben jetzt genau diese Situation, dass wir so eingelullt sind und so überzeugt davon sind, dass wir eh so viel geleistet haben und jetzt nicht auch uns um das noch kümmern müssen. Aber das sollten wir tun. Und das sieht man jetzt sehr schön, dass die Betroffenheit zunimmt. Also vom ins Ohr flüstern kommen wir zum Brandgeruch. Aber die Bereitschaft, aus dem Bett zu springen, immer noch sehr gering ist. Was ja jetzt nicht bedeuten muss, dass das Haus schon brennt, aber wir sollten einfach jetzt vorausschauend darauf achten, dass es eben vermieden wird. Ja? Und da sind wir gerade.
Sind da nicht die Strukturen der Europäischen Union ein Hindernis?
Ja, aber die Strukturen der Europäischen Union wurden ja aus dem Luxus quasi des gewonnenen Kalten Krieges heraus eingenommen und natürlich auch aus dem Luxus heraus der USA, die quasi sicherheitspolitisch der militärische Machtfaktor war, unter dessen Schutzschirm wir uns quasi ausgebreitet haben. Ja. Und jetzt erkennen wir plötzlich wie des Kaisers neue Kleider, dass wir keine Hose anhaben und sind natürlich immer noch nicht bereit, das anzuerkennen. Weil das heißt natürlich, dass wir jetzt auch viel investieren müssten in zum Beispiel militärische Auf- und Nachrüstung im Wesentlichen. Wir haben aber jetzt gerade eine festgestellt, ja, der Klimawandel ist ja das Problem, ne? Und jetzt müssen wir das eigentlich umschichten. Und wir haben auch wirtschaftliche große Herausforderungen. Das heißt, da kommen also unglaubliche Herausforderungen auf uns zu. Und ich bin überzeugt davon, dass wir an diesen Herausforderungen auch wachsen werden. Aber die Betroffenheit, die zunimmt, ist immer noch zu gering, als dass man diesen Versuch einer geeinten, abgestimmten Veränderung erkennen kann.
Aber wir müssen Konsequenzen ziehen und Sie sagen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wir haben das Zeug dazu auch, wir können es, wenn wir es wollen.
Davon bin ich zutiefst überzeugt. An dieser Stelle vielleicht auch aus der Vergangenheit habe ich mitgenommen noch ein zweites Büchlein. Das ist das Handbuch der geistigen Landesverteidigung aus dem Jahr 1973. Dazu gab es 1972 von Bundeskanzler Geisky, damals quasi initiiert und auch beschlossen, das Verfassungsgesetz quasi zur umfassenden Landesverteidigung. Und 1973 hat dann der Unterrichtsminister namens Fred Sinowatz dieses Buch herausgebracht,
ja, wo im Prinzip ist auch schon sehr abgegriffen.
Genau, Buch. Wo er im Prinzip auf vielen Seiten darlegt, natürlich mit also Autoren quasi, was zu tun wäre. Und wenn man sich das durchliest, das könnte man eins zu eins heute übernehmen. Es ist sogar so, dass das Phänomen des hybriden Krieges hier drinnen vorkommt, angesprochen unter sogenannten indirekten Strategien der Sowjetunion. Das heißt, wenn wir es damals geschafft haben, bin ich überzeugt, dass wir es auch heute schaffen können. Wir müssen uns nur der Ernst der Lage bewusst sein, ohne da jetzt in Panik zu verfallen oder jetzt quasi händeringend und lautschreiend davon zu laufen, sondern da sind wir der Republik und unseren Kindern in letzter Konsequenz auch schuldig, etwas zu tun.
Ein Stichwort haben Sie mir jetzt noch gegeben, das Stichwort Aufrüstung. Ist Europa zur Aufrüstung bereit oder wie weit ist denn Europa zur Aufrüstung bereit?
Also aus meiner Sicht, das Wort Aufrüstung ist vielleicht jetzt nicht angepasst, weil wir reden immer noch von Nachrüstung. Es gibt einfach so viele Defizite, dass wir zuerst diese Defizite quasi ausmerzen müssen, um dann wirklich von Aufrüstung zu reden. Das betrifft das österreichische Bundesheer auf der einen Seite, sowie auch alle anderen europäischen Streitkräfte. Ja. Ich denke, dass der Krieg in der Ukraine schon gezeigt hat, dass man was tun muss, weil die eigenen Unzulänglichkeiten auch sehr drastisch einem präsentiert worden sind. Und dass Europa auch hier bereit ist, etwas zu tun. Aber auch hier sieht man einfach die Herausforderungen. Zum Beispiel die Kosten, um das klar anzusprechen. Ich gebe Ihnen hier ein konkretes Beispiel. Eine Artilleriegranate im Kaliber 155 mm, das ist das Standardkaliber, kostet in Europa mittlerweile bis zu 12.000 Euro. Vor dem Krieg waren es 2.500 Euro. Das heißt, man sieht, der Preis ist enorm gestiegen, weil natürlich die privatwirtschaftliche Rüstungsindustrie und die Anleger dahinter auch Profit machen wollen. In Russland kostet eine Artilleriegranate vom Kaliber 152 mm knapp 500 Euro, vor dem Krieg 600 Euro. Das heißt, das ist sogar billiger geworden. Klar, weil dort eine zentralistisch organisierte Rüstungsindustrie, die zwar nicht verstaatlicht ist, aber fast quasi teilverstaatlicht anzusprechen ist, quasi rund um die Uhr produziert, sogar mit quasi Arbeitern, die zum Beispiel aus Nordkorea oder sonst wo kommen. Und da sieht man einfach diese Ablage, die es gibt. Ja. Und Österreich ist also hier auch nur ein Beispiel, denn wir haben keine Rüstungsindustrie mehr in Österreich. Wir haben also klein, fragmentiert, noch sehr rudimentäre Spurenelemente vorhanden, aber das, was wir mal hatten, das gibt es so nicht mehr. Und jetzt haben wir die Problematik auch, dass die demografische Veränderung und auch der Umstand, dass quasi im Prinzip wir immer weniger Junge haben, die wir aber brauchen würden, vor allem Facharbeiter, auch eine Rolle spielt. Das heißt, wo sind jetzt quasi all die Schweißer, die man braucht, um Panzerwannen zu schweißen und anderes? Ja? Und da sieht man, dass Europa erst sehr langsam in die Gänge kommt. Es tut sich zwar einiges, aber natürlich gefühlt immer noch zu wenig als solches. Und selbst wenn man wollte, man sagt, jetzt muss was passieren, die Strukturen sind noch immer nicht dafür da, dass man also rasch handelt im Wesentlichen. Ja.
Rüstung und Aufrüstung war ja eine Zeit lang so etwas wie ein Schimpfwort. Sind wir da weggekommen davon?
Naja, es ändert sich langsam, aber es war so, dass zum Beispiel, also, wenn es um die Finanzierung von Projekten in diesem Bereich ging, man sehr, sehr zurückhaltend war. Man war also eigentlich auf der Schiene, dass man gesagt hat, also alles muss jetzt grün werden und dort investieren wir und das Militär ist eher das Negative. Das ändert sich langsam, aber eben wie gesagt, gefühlt langsam, während auf der anderen Seite, und da spreche ich jetzt nicht nur von Russland, sondern auch von China und anderen Staaten, man sieht, dass dort was in einer gesamtstaatlichen Anstrengung massive Anstrengungen passieren. Und das macht natürlich am Ende des Tages einen Unterschied, weil wie wir ja gerade sehen, es geht dann quasi um die militärische Hardware, die sie verfügbar haben und die dann der Auslöser dafür ist, dass der andere sich entweder davor fürchtet oder eben auch nicht, weil er quasi sagt, ich habe ja genug, was ich selbst anwenden kann, um mich verteidigen zu können. Und das ist eben noch nicht der Fall.
Vielleicht noch ein Blick aufs Große und Ganze. Wie müsste denn eine europäische Sicherheitsarchitektur aussehen, um den Herausforderungen der Zukunft standhalten zu können?
Eine absolut zutreffende Frage. Aus meiner Sicht ist das Erste und Wichtigste, dass die europäische Sicherheitspolitik frei, bestimmt und selbstbewusst sein müsste. Und alles, was man dazu braucht, quasi, um das zu erreichen, wäre quasi an den Tag zu legen. Warum? frei bestimmt, damit wir nicht in dieser Abhängigkeit gefangen sind, die wir jetzt sehen. Es ist sicher wichtig, ein funktionierendes transatlantisches Bündnis zu haben, aber es muss auf Augenhöhe passieren. Sonst sind wir genau in der Situation wie jetzt, die an das Römische Reich erinnert, wo dann quasi faktisch die Cäsaren die Vasallen andanzen haben lassen. Das ist das eine, frei bestimmt. Und selbstbewusst heißt sich auch bewusst sein, dass Sicherheitspolitik wichtig ist, wenn man seine Rolle als Europa in der Welt quasi weiter haben möchte. Und es ist ja so, dass Europa als Wirtschaftsraum und auch als Raum von über, also mehreren 100 Millionen Einwohnern eine große Bedeutung haben könnte. Man muss es nur hinterlegen. Das heißt, auch das wäre also ein wichtiger Faktor. Und alles, was diesem strategischen Ziel an Mitteln zur Verfügung zu stellen ist und die Wege, die man dorthin beschreiten muss, muss also quasi faktisch vorhanden sein, damit man das erreichen kann. Ne?
Aber die Chance ist da.
Die Chance davon, bin ich zutiefst überzeugt, ist da, denn die europäische Geschichte ist voller Höhen und Tiefen. Leider war es oft so, dass man quasi erst kriegerische Ereignisse gebraucht hat, die einen zum Aufwachen gebracht haben. Aber ich denke, dass die Sternstunden der europäischen Geschichte, und da gibt es nicht wenige, uns zeigen, dass das möglich ist. Denken Sie nur, letztes Beispiel, an die Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Dieser absolute Weltenbrand hat eigentlich dazu geführt, dass schlussendlich am Ende des Tages dieser europäische Wirtschaftsraum der Europäischen Union entstanden ist, als ein Friedensprojekt. Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist der Garant dafür, dass wir uns nicht wie vor über 100 Jahren gegenseitig wieder an die Gurgel gehen. Und das ist auch eine sehr positive Entwicklung, die man also weiter vorantreiben sollte.
Ein wunderschöner Schlusssatz, Herr Oberst Reisner. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Lassen Sie mich noch ganz kurz fragen, mögen Sie Interviews?
Also herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen. Ich sehe das, was ich hier tue, als einen aktiven Beitrag zur geistigen Landesverteidigung. Und es macht mir jetzt, bereitet mir jetzt kein Vergnügen, das zu tun, sondern ich sehe das quasi als eine Routineaufgabe, so wie auch ich und alle anderen Experten. Und es freut mich natürlich, wenn das, was ich sage, durchaus als Anklang findet und die Bevölkerung sagt, ja, wir können dem Bundesheer wieder vertrauen, weil da haben wir ein paar gute Männer, die das also und Frauen, die das im Griff haben. Ja.
Vielen Dank, Oberst Markus Reisner, für dieses wirklich spannende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und wenn Sie, liebes Publikum, noch mehr kompakte Analysen und Infos zu geopolitischen und weltwirtschaftlichen Trends haben wollen, dann abonnieren Sie gleich jetzt diesen Kanal. Ich darf mich verabschieden und freue mich auf die nächste Folge von Lookout. Auf Wiedersehen.